Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung. Das war ein krasser Start in den Sommer. Zwei Hitzewellen direkt im Juni und auch im Juli gab es mehr Sonnenstunden als im langjährigen Mittel. Die Veränderungen des Klimas sind also spürbar. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Ich würde sagen, ganz einfach, indem wir die Sonnenstunden nutzen. Mit PV-Anlagen auf großen Freiflächen, auf Gebäudedächern und an den Balkonen. Denn Solarstrom ist viel günstiger als Strom, der in Kohlekraftwerken erzeugt wird. Und das Beste ist, er ist klimafreundlich. Mit flexiblen und dynamischen Stromtarifen profitieren übrigens auch Haushalte ohne eine eigene PV-Anlage davon, wenn besonders viel Solarstrom im Stromnetz erzeugt wird. Weil dann sinkt auch Ihr Arbeitspreis. Solche flexiblen und dynamischen Stromtarife bekommt ihr in höchster Öko-Qualität beim Öko-Energieversorger Polarstern. Polarsterns Stromtarife sind zertifiziert vom strengen grüner Stromlabel, sodass ihr sicher sein könnt, dass Polarstern für jede verkaufte Kilowattstunde auch die Energiewende unterstützt. In Deutschland investiert Polarstern zum Beispiel in den Bau von PV-Anlagen auf Mehrparteiengebäuden. Und in Ländern des globalen Südens wie Madagaskar errichtet Polarstern ganze Solarstromnetze für Kleinstädte. Mit den erneuerbaren Energien entstehen Chancen für Wirtschaft, Bildung, Gesundheit und für eine nachhaltige Entwicklung insgesamt. Wenn ihr das genauso super findet wie wir, dann schaut doch mal bei Polarstern vorbei unter polarstern-energie.de. Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf die nächste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 8. August 2025. Wir haben wieder eines unserer Sommergespräche für euch im Gepäck und zwar diese Woche mit der Journalistin und Krautreporterin Isolde Rudorfer. Isolde ist Autorin des Newsletters »Die Welt ist ein Dorf«, ein Newsletter der Krautreporter, den ihr abonnieren könnt und aktuell lohnt es sich besonders, denn die Krautreporter haben gerade eine Sommeraktion und das bedeutet, dass alle Leute, die Newsletter abonniert haben, zum Beispiel Die Welt ist ein Dorf von Isolde, Artikel, die in diesen Newslettern verlinkt sind, ohne Paywall lesen können. Es lohnt sich also gerade besonders, diese Newsletter zu abonnieren. Es lohnt sich aber auch sonst. Ich lese Isoldes Newsletter schon sehr lange, über 3 Jahre. Und worum es darin eigentlich geht und was sie antreibt, welche Themen sie darin aufgreift, darüber haben wir mit ihr gesprochen. Viel Spaß. Hallo Isolde.
Hallo Katrin, hallo Holger.
Hallo.
Schön hier zu sein.
Die Welt ist ein Dorf, heißt ein Newsletter. Und wie oft schreibst du denn eigentlich?
Dann, wenn ich Zeit habe, was natürlich seltener ist, als ich gerne hätte, aber so ungefähr alle 2 Wochen mit was Inhaltlichem, was ich sagen, einfach in den Newsletter reinschreibe, was interessant ist, was mir so über den Weg läuft. Und dazu verschicke ich aber immer noch, wenn ich einen Artikel geschrieben habe und der veröffentlicht ist, dann kriegen das meine Newsletter-Abonnenten meistens am schnellsten mit.
Worum geht's in deinem Newsletter? Die Welt ist ein Dorf.
Also ganz platt gesagt um Außenpolitik. Aber wahrscheinlich trifft es das nicht so ganz, weil ich jetzt ja keine News oder Nachrichten in dem Sinne mache. Also ich kuratiere keine Nachrichten. Es geht nicht um die neuesten Sachen, die gerade passiert sind, sondern um interessante Themen und Geschichten, die mir in diesem Bereich begegnen. Und der Newsletter heißt ja, die Welt ist ein Dorf. Das sagt man ja manchmal so von bestimmten Städten oder eben auch von der Welt. Dann sagt man, ah ja, das und das ist so ein Dorf, wenn man sich dann irgendwie so über den Weg läuft.
Mhm.
An einem Ort, wo man eigentlich Bekannten nicht über den Weg läuft. Und das steht da irgendwie so ein bisschen dafür, dass manchmal Orte viel kleiner sind, als man denkt oder viel mehr zusammenhängen, als man denkt. Und ich finde es immer cool, wenn ich so Zusammenhänge erkenne. Also wenn ich irgendwo anderes was sehe, was in Deutschland auch eine Rolle spielt oder eine Entwicklung, die woanders schon begonnen hat. Und dann kann man da schauen, wie das auf Deutschland auch einen Einfluss hätte oder auch so Beziehungen zwischen Ländern und wie die zusammenhängen. Und das finde ich total interessant. Und deswegen auch dieser Titel, Die Welt ist ein Dorf.
Welche Entwicklung hat denn woanders schon begonnen, auf die wir uns gefasst machen sollten?
Also zuletzt, das ist mein letzter Text, der erschienen ist, da war ich in Budapest und in Sachsen, in Wurzen, so eine kleine Stadt in der Nähe von Leipzig. Also die große Entwicklung, ich nenne das immer so die Anti-NGO-Bewegung. Also das fing natürlich so, oder dass es in die breite Öffentlichkeit kam, das war mit diesen sogenannten 551 Fragen der Union, also der kleinen Anfrage, die die im Bundestag eingebracht haben und die offiziell auf die Neutralität und die Unabhängigkeit von NGOs abgezielt hat. Aber viele Kritiker sagen ja, naja, eigentlich ging es darum, die NGOs einzuschüchtern, die mal ein bisschen gegen die CDU, CSU waren. Und ich dachte mir da, ich kenne das irgendwie. Es fällt mir auf, in Deutschland auch immer mehr. Also zum Beispiel Alice Weidel hat das jetzt ja auch bei dem
Sommerinterview. Ja.
Das war eine der ersten Sachen, die sie gesagt hat. Naja, ja. Die NGO-Demonstranten. Das ist super interessant. Wieso spricht sie von NGO-Demonstranten? Und mir ist aufgefallen, dass ich das aus anderen Ländern kenne. Also zum Beispiel aus Russland, wo es ja das sogenannte ausländische Agentengesetz gibt. In Russland ist es natürlich extrem krass, wie da Andersdenkende verfolgt werden. Das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar, aber das ist war sozusagen der Anfang davon. Und es gibt auch in der EU, in anderen Ländern, oder okay, denn Georgien ist es auch noch aufgefallen, Georgien ist nicht in der EU. Da gab es auch so ein ähnliches Gesetz, die quasi dieses ausländische Agentengesetz kopiert haben. Es war vor einem Jahr, gab es sehr krasse Proteste deswegen. In der Slowakei gibt es auch so ein ähnliches Gesetz. Und jetzt eben in Ungarn ist auch so ein ähnliches Gesetz geplant. Und das zielen immer auf NGOs ab, auch auf Medien, aber auch auf NGOs. Und immer geht es so um die Finanzierung und um die vermeintliche Unabhängigkeit dieser Organisationen aus der Zivilgesellschaft. Und da dachte ich mir, okay, das ist einfach total offensichtlich, dass Deutschland hier anscheinend ein bisschen hinterher ist in einer Entwicklung, die es in ganz vielen anderen Ländern schon gibt. Und ich glaube, das checken nicht genug Leute. Es sehen nicht genug Leute so.
Okay, jetzt haben wir es gesehen bzw. gehört.
Ja.
Was machen wir dagegen?
Erstmal vielleicht den Organisationen helfen, die jetzt schon in Deutschland attackiert werden. Deswegen war ich eben auch in Würzen, weil da so ein Demokratieverein, denen wurde Geld gekappt vom Stadtrat. Und zwar von der AfD und wahrscheinlich auch von der CDU. Also die Abstimmung war geheim, man weiß es nicht genau, aber es ist so relativ offensichtlich. Und das ist nicht der erste Verein, vor allem in Ostdeutschland, dem sowas passiert. Und das wäre schon mindestens ein erster Schritt, ganz viel Aufmerksamkeit darauf zu richten und vor allem auch lokal das nicht durchgehen zu lassen, den Stadträten, die Gemeinderäten und da zum Beispiel auch Druck auf die lokale CDU auszuüben, dass die da nicht mitmachen, dass die nicht zusammen mit der AfD zum Beispiel so stimmen, dass Vereinen das Geld gekappt wird.
Wie übe ich Druck also auf meine lokale CDU aus? Mit Fackel und Mistgabel vor dem Wohnsitz des meines, wie heißt das hier, Wahlkreisabgeordneten auflaufen?
Naja, also das Allereinfachste ist ja sowieso E-Mails schreiben oder Nachrichten schreiben. Das geht ja relativ einfach. Gerade, gut, wenn man jetzt in einer Großstadt wohnt, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil man seine lokalen Abgeordneten gar nicht wirklich kennt. Aber gerade in so kleineren Orten kennt man die ja oft oder da sind es sogar Bekannte oder sowas. Und da kann man ja auch einfach miteinander reden und sagen, ich finde eigentlich den Verein total cool, ich weiß gar nicht, was ihr gegen den habt. Ja, wie könnte man noch Druck ausüben? Spenden natürlich. Also man kann natürlich auch einfach Unterstützung zeigen, indem man spendet.
Aber das ist ja im Zweifelsfall dann ein Fass ohne Boden, ne?
Ja, das ist ein Kampf für die Demokratie, aber immer.
Guter Punkt.
Aber es ging ja vor allem darum, sozusagen, dass du versuchst, mit den Beobachtungen in anderen Ländern, die uns vielleicht in manchen Entwicklungen schon ein bisschen voraus sind. Wir hatten ja auch mal Robert Miesig, der gesagt hat, naja, eigentlich macht Österreich immer das, was Deutschland später auch droht. Und Deutschland könnte eigentlich von Österreich lernen, aber lernen halt nicht. Aber die Idee ist ja, man könnte ja lernen. Man könnte ja verstehen, dass es eine Strategie ist, NGOs zu markieren, um dann unliebsame, vielleicht auch Demokratieprojekte auf lange Sicht loszuwerden. Und darum geht es ja bei dir, ne?
Ja, genau. Und ich glaube schon, also das ist natürlich wahrscheinlich generell ein Problem der Demokratie und auch des Journalismus, dass man manchmal sich denkt, okay, was mache ich denn jetzt damit? Wie kann ich denn jetzt was verändern? Und mein Rädchen im Getriebe als Journalistin ist natürlich erstmal überhaupt Sachen zu erklären und zu zeigen. Das ist da der erste Schritt überhaupt.
Woher hattest du die Idee zu deinem Newsletter?
Da muss ich jetzt ein bisschen zurückdenken.
Nur zu.
Also es hat angefangen, als Russland die Ukraine vollumfänglich angegriffen hat. Und dann habe ich einen Newsletter geschrieben, erst sogar täglich und dann habe ich die Schlagzeile ein bisschen reduziert, dann war das so einmal pro Woche. Und da habe ich immer so die wichtigste Nachricht erklärt. Es war ja gerade 2022, als es eben anfing, wurden ja, glaube ich, viele von uns in einen unfassbaren Strudel gezogen an Nachrichten, aus dem es ganz schwer war, sie da rauszufinden oder sich zurechtzufinden. Und das natürlich verbunden mit Kriegsnachrichten, die ja auch einfach ziemlich belastend sind. Und da war mein Ziel, dass ich Leuten so Sicherheit gebe und Halt und einfach sage, okay, du musst nicht alles lesen, du kannst einmal pro Woche mein Newsletter durchlesen und dann weißt du das Wichtigste Bescheid.
Und ja, da, aber auch einigermaßen vermessen, sowas zu behaupten.
Ne? Das ist so, ja, bei Cloud also, machen wir sowas.
Bei mir hat es total funktioniert, weil ich immer gedacht habe, was sagt denn Isolde dazu? Ich guck mal.
What would Isolde?
Ja, das ist, natürlich ist es vermessen, aber es ist ja auch, das braucht man ja manchmal auch einfach. Und das ist
die
ja
machen
auch schon,
nichts anderes. Also ja. Olga tut jetzt so, aber letztendlich die Wochendämmerung hat so ungefähr dasselbe Prinzip.
Ja, und natürlich habe ich nicht alles im Internet gelesen, und aber zumindest doch sehr viel. Und ich habe dann dadurch zumindest meinen Lesern ein bisschen was erspart. Zumindest war das der Versuch. Ja, und daraus ist dann irgendwann ein Zeichen der Außenpolitik-Newsletter geworden, weil ich irgendwann nach einem Jahr oder zwei, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wollte ich dann auch einfach die Perspektive erweitern und jetzt nicht mehr nur in Anführungszeichen über die Ukraine und Russland schreiben, sondern auch über andere Länder und was sie mit Deutschland zu tun haben.
Und es geht immer darum, was es mit Deutschland, also gut, wir sind sowieso ein Planet, das heißt, es hat immer irgendwas mit Deutschland zu tun, aber schreibst du auch über Dinge, die Deutschland nicht unmittelbar betreffen, was weiß ich, Konflikt in Myanmar beispielsweise, oder lässt du das dann auch gezielt aus?
Also ich lasse 99% aus, was auf der Welt passiert, da mache ich mir gar keine Vorstellung, ich kann als einzelner Mensch nicht vollumfänglich alles abdecken. Und ich versuche schon in den allermeisten Fällen einen Bezug zu Deutschland herzustellen, weil mein Claim ja auch ist oder mein Versprechen, dass ich erkläre, was internationale Politik mit unserem Leben zu tun hat. Und dann ist natürlich ein Bezug zu Deutschland oder zumindest zu unserem Leben, das sich halt meistens in Deutschland abspielt, sehr wichtig. Wenige Ausnahmen. Mir fällt jetzt gerade ein, dass ich mal, ich war in Armenien, also ein kleines Land im Südkaukasus. Und da habe ich darüber geschrieben, wie sich innerhalb von Armenien verschiedene internationale Konflikte widerspiegeln. Also zum Beispiel Israel versus Iran, Pakistan versus Indien, Russland versus der Westen. Da hat es, na gut, da gab es dann doch natürlich, wir sind irgendwie Teil des Westens, also gab es dann doch einen Bezug dazu. Das hatte nicht so einen direkten Deutschlandbezug. Aber dann ging es eben um diese Verbindungen zwischen den Ländern, um die Zusammenhänge, darum, dass man eigentlich nichts isoliert betrachten kann. Ja.
Nachrichten, die sind ja immer schlechte Nachrichten. Das haben die ja so an sich. Glücklicherweise, ja. Weil sie die Abweichung von der Normalität beschreiben. Gibt es eigentlich auch irgendwas Gutes, auf das sich Deutschland gefasst machen sollte, was das Ausland schon angefangen hat?
Oh, das ist eine gute Frage.
Danke.
Also, was ich mir zuletzt gedacht habe, das war, als wir unsere ersten, also wirklich kleines alltagstaugliches Beispiel, da hatten wir unsere Hitzetage. Und dann dachte ich mir, okay, in Deutschland wird es jetzt wahrscheinlich irgendwie immer heißer werden, dank dem Klimawandel. Und wir sind aber nicht das erste Land, wo es mal ein bisschen heiß ist, sondern es gibt viele andere Länder, die damit einige Erfahrungen haben. Klar, die haben auch meistens Klimaanlagen, aber haben auch sonst viele Methoden, vernünftig mit Hitze im Alltag umzugehen. Und dann habe ich einfach auf verschiedenen sozialen Medien die Leute gefragt und habe dann da auch sehr viele Antworten gekriegt und habe dann daraus einen kleinen Text, einen Thread geschrieben mit Tipps, die woanders eben gut laufen und die man auch in Deutschland umsetzen kann. Das ist vielleicht so ein spontanes Beispiel.
Man kann so einiges in Deutschland umsetzen. Die Frage ist ja immer, wie der politische Wille auch ist, in Deutschland irgendwas umzusetzen. Also ich lebe in Berlin und fahre eigentlich gerne Fahrrad, mache das aber sehr oft nicht, weil man das hier nicht wirklich sicher und komfortabel kann. Gleichzeitig gucke ich sehnsüchtig nach Paris, die es ja anscheinend irgendwie richtig machen, zumindest innerhalb ihrer Innenstadt, mit Begrünung, also auch dem Klimawandel zu trotz mit Begrünung, mit Verkehr, also auch auf das Auto ein bisschen zurückdrängen. Hast du, wenn du so auf das Gesamte deiner täglichen Arbeit guckst, hast du das Gefühl, dass Deutschland überhaupt willens oder in der Lage ist, in die Gänge zu kommen, um die Probleme zu lösen, die ja doch sehr offensichtlich sind?
Jetzt mal so ganz allgemein gesprochen.
So ganz allgemein gesprochen. Sind wir auf dem richtigen Pfad? Können wir das überhaupt? Schaffen wir das? Oder geht Deutschland den Bach runter? Wie es die Rechten ja seit, glaube, 150 Jahren ungefähr behaupten.
Okay, meine Antwort ist zweigeteilt. Mhm. Also einerseits, wenn ich jetzt auf unsere aktuelle Regierung blicke, habe ich nicht das Gefühl, dass das eine Regierung ist, die da vorne blickt und die großen Probleme anpackt, sondern eine, die sehr, sehr rückwärtsgewandt ist. Und das finde ich schon frustrierend. Auf der anderen Seite nervt mich auch unglaublich immer dieser Pessimismus und das Gefühl, dass ja eben, dass alles den Bach runtergeht, das natürlich bei Rechten sehr stark verbreitet ist, das Gefühl, unser Land geht unter, aber schon auch, ich würde sagen, es ist zum Teil auch was sehr, sehr Linkes, mit so einem sehr großen Fatalismus auf die Welt zu blicken.
Das ist fast schon Defätismus. Ja,
und das stört mich auch, weil ich glaube, dass es einfach überhaupt nichts bringt. Also klar kann man sagen, ich bin realistisch und deswegen pessimistisch. Na gut, tschüss, vergrab dich in deinem Erdloch, ich mach dann mal weiter. Und deswegen glaube ich schon, also es gab da mal, ich habe meinen Text gelesen von, ich glaube, es war Marcel Fratscher, der Chef vom DIW, Deutsches
Institut für Wirtschaftsforschung.
Genau. Und da ging es da eben um die wirtschaftliche Lage und er hat gesagt, ein großes Manko in Deutschland ist jetzt nicht nur die wirtschaftliche Lage an sich, sondern der Pessimismus der Deutschen. Und das fand ich total interessant, weil man schon auch mit seiner Haltung und seinem Blickwinkel auf Dinge beeinflussen kann, wie es denn wirklich wird. Und da, glaube ich, verrennen sich vielleicht auch viele Deutsche besonders gerne mal in Fatalismus, aber es müsste eigentlich gar nicht so sein.
Fällt es dir leichter, nicht in diesen Fatalismus zu fallen, weil du eben auch so viel auf andere Länder guckst und dann sehen kannst, so ey, so bescheuert sind wir gar nicht. es gibt auch woanders einfach Probleme und Politik ist halt oft frustrierend und nervig, gerade in der Demokratie.
Ja, vor allem wenn, also ich denke mir ehrlich gesagt schon immer wieder, okay, immerhin haben wir keinen Krieg. Es ist schon auch einfach, also Leute in der Ukraine, die ihr Leben einfach weiter wuppen müssen, weil sie halt zum Beispiel einen Job haben oder Geld verdienen müssen, aber das unter täglichen Drohnen, die auf ihr Land fliegen und vielleicht jemanden im Bekanntenkreis, der gestorben ist. Dann denke ich mir, es ist schon, wenn wir meckern, tun wir das auf sehr hohem Niveau. Mhm. Aber eben auch in anderen Ländern, eben jetzt in Ungarn, wo ich war und mit Leuten geredet habe, da könnte man ja auch meinen, Ungarn ist seit 15 Jahren, seit Orban an der Macht ist, auf dem Weg weg von der Demokratie hin zu etwas undemokratischen, wie auch immer das man dann bezeichnen will.
Orban selbst nennt es illiberale Demokratie, was aber letztendlich auch nur eine Wahlautokratie ist.
Genau, und da gibt es trotzdem noch Leute, die was machen. Es gibt trotzdem noch Leute, die sich für was engagieren. Und ich war da in so einem alternativen Zentrum, wo die so Veranstaltungen machen und zum Beispiel bei der Pride mithelfen, bei der Organisation. Und die haben ja auch noch Bock, die haben ja auch noch Motivation. Die lassen sich davon auch nicht unterkriegen. Und dann denke ich mir manchmal schon auch, okay, wenn jetzt immer schon Leute denken, es bringt ja alles gar nichts mehr, dann kann es wirklich helfen, in so andere Länder zu schauen, wo ja Leute in viel schwierigeren Situationen trotzdem noch Motivation und Lust und Laune haben und an was Besseres glauben.
Du warst in Ungarn, du warst in Wurzen. Bist du viel unterwegs, um deinen Newsletter zu machen?
Weniger, als ich gerne sein würde, weil es schon auch ein bisschen schwierig ist. Wir sind jetzt halt keine große Redaktion, die wahnsinnig viele Ressourcen hat. Also so Zeit und Geld sind ja zwei Dinge, die beeinflussen, wie oft ein Reporter irgendwo hinfährt. An beidem haben wir nicht im Überfluss, so wie wahrscheinlich auch die meisten Redaktionen. Und deswegen nicht so oft. Aber ich wollte jetzt in letzter Zeit, ich habe mir das richtig vorgenommen, also ich will mehr raus und mehr mit Leuten reden.
Du hast gesagt, das erste Jahr deines Newsletters stand die Ukraine im Fokus. Dann kam 2023, der 7. Oktober. Seitdem ist auch immer wieder Israel, Gaza, Hamas, humanitäre Situation und so Thema. Und zuletzt hast du, finde ich, bewiesen, dass du auch keine Angst vor sehr großen Fragen hast. Du hast nämlich die Frage gestellt, ist es jetzt Genozid? Hm. Ist das das?
Also ich habe die Frage in meinem Newsletter gestellt, weil meine Kollegin einen Text darüber geschrieben hat. Oder vielleicht erst mal zur Erklärung, ich habe vor, das war im November 2023, habe ich einen Text geschrieben, ob es sich um einen Genozid handelt, bei dem Vorgehen von Israel in Gaza, und bin damals noch zu dem Schluss gekommen, dass dieser Begriff juristisch einfach so eng gefasst ist, dass es sich wahrscheinlich nicht um einen Genozid handelt, aber dass man sich auch nicht zu sehr an dieser Begriffsfrage aufhängen sollte, weil das sich darüber entscheidet, ob das jetzt gut oder schlecht, richtig oder falsch ist. Also wenn sehr viele Menschen, sehr viele Zivilisten sterben und leiden, sollte nicht der Begriff des Genozids darüber entscheiden, ob man das jetzt verurteilt oder nicht.
Ich glaube, ich habe dich damals sogar zitiert in der Wochendämmerung.
Ah, wusste ich gar nicht. Ja, genau. Aber trotzdem muss man ja auch sagen, das ist jetzt 1,5 Jahre her und das hat sich ja auch, wenn das halt noch möglich ist, wirklich ja immer noch weiter verschlimmert. Und deswegen fanden wir es in der Redaktion wichtig, diese Frage doch nochmal aufzurollen. Und deswegen hat meine Kollegin Rebecca Kälber dann darüber geschrieben und ist jetzt auch nicht zu einer eindeutigen Antwort gekommen, immer noch nicht. Es ist halt irgendwie so blöd, wenn man diesen Begriff wirklich so richtig ernst und streng nimmt. Aber es gibt ja eben Leute, die auch, also Experten, die in der Meinung dazu geändert haben. Mhm. Also die sagen, inzwischen würde ich eher von einem Genozid sprechen. Und das war vor 1,5 Jahren noch nicht getan hätten. Und das finde ich schon auch relevant, dass das eine Entwicklung ist, die auch Experten damit gemacht haben. Und die vielleicht auch widerspiegelt, wie manche Leute auf den Krieg in Gaza blicken. Ja. Also die vielleicht am Anfang Israel noch nicht so stark kritisiert hätten für das Vorgehen, aber das jetzt viel stärker tun.
Ukraine, Gaza, das sind so die Themen, die ich sowieso ständig unter Beobachtung habe. Man kann denen ja auch eigentlich gar nicht entgehen. Gibt es eigentlich auch sowas wie unterberichtete Themen, von denen du sagen würdest, da muss man doch auch mal hingucken?
Ja, es gibt viele unterberichtete Themen und ich kann die auch leider alle nicht abdecken.
Was steht denn auf deiner To-Do-Liste, wo du sagst so?
Genau.
Ist die sehr lang? Also ich kenne das von einer anderen Redaktion, bei der ich mitarbeite, dass wir schon seit Jahren so eine riesenlange Liste mit uns rumschleppen, weil es einfach immer so viel spannende Sachen gibt.
Also Themen habe ich viele. Die Frage ist dann immer eher, wie finde ich einen guten Krautreporter-mäßigen Zugang dazu? Mhm. Weil ich mache jetzt ja nicht so normale Nachrichten, oh, schau mal, da ist was, sondern das muss ja immer auch eine große Erzählung sein, eine Metaebene, irgendeine große Geschichte. Und da ist dann eher das Schwierige. Was auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste steht, was ich jetzt dann demnächst anpacken werde, ist das Thema Geburtenraten, die nämlich auf der ganzen Welt in sehr, sehr vielen verschiedenen Ländern zurückgehen. Nicht nur in Europa oder vielleicht Südkorea, hat man es ja auch mal gehört, sondern wirklich in sehr vielen verschiedenen Ländern. Und dass deswegen die Weltbevölkerung laut aktuelleren Prognosen vielleicht sogar schrumpfen könnte in ein paar Jahrzehnten.
Ja, aber erst steigt sie noch ein bisschen, ne? Dann kriegen wir ein Plateau und so, oder?
Also ich weiß nicht, ob es jetzt noch lange steigt.
Okay.
Ich jetzt nochmal nachschauen, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall gibt es diese Prognosen, dass sie in unserer Lebenszeit noch schrumpfen könnte. Und alleine schon jetzt, merken wir selber, was es für Probleme in Gesellschaften gibt, wenn sie überaltert und Leute immer weniger Kinder kriegen. Und das finde ich total interessant, warum es in so vielen verschiedenen Ländern die gleiche Entwicklung ist. Warum ist es in Albanien, Brasilien, Tunesien, Südkorea, Deutschland, warum ist es da? Es sind ja so unterschiedliche Länder mit so unterschiedlichen Kulturen auf unterschiedlichen Kontinenten. Und das finde ich total interessant. Und es gibt keine guten Antworten darauf. Ich habe versucht, sie zu finden, aber ich werde mich noch mehr damit befassen.
Weil weltweit der Wohlstand steigt.
Ich weiß nicht, ob das die einzige Erklärung dafür ist, weil, also es ist ein Teil der Erklärung, aber es gibt zum Beispiel auch Länder, okay, das müsste ich jetzt nochmal genauer nachrecherchieren, aber man kann manchmal so zwei Länder nebeneinander stellen und denken, von der Logik her müsste das eine eigentlich eine höhere Geburtenrate haben, das stimmt aber nicht. Also diese Annahmen treffen immer nur so begrenzt zu, die wir darauf haben.
Vielleicht ist ja Geburtenrate nichts, was man national betrachten sollte. Vielleicht ist das der Denkfehler, den wir da machen. Ja.
Und deswegen will ich da eben auf viele verschiedene Länder gleichzeitig schauen und mir überlegen, was sind die Gemeinsamkeiten? Was ist vielleicht die Gemeinsamkeit, die wir nicht sehen? Und vielleicht muss man insgesamt nicht auf die Länder schauen, vielleicht, sondern auf die Frauen generell. Und da steckt es.
Geschlechterverhältnisse.
Ja.
Ja, also total gut. Ich bin sehr gespannt, was du rausfinden wirst.
Und auch eine Verbesserung der Geschlechterverhältnisse, ich komme einfach nicht von der Ökonomie weg, ist eine Erhöhung des Wohlstands.
Aber auch das nur begrenzt. Also sonst müssten ja in den skandinavischen Ländern, die ja immer als Länder gelten, wo es eine sehr hohe Gleichstellung gibt, die müssten dann relativ hohe Geburtenraten haben, haben sie aber nicht.
Nee, niedrige Geburtenraten, weil da, wo hoher Wohlstand ist, sind die Geburtenraten niedrig.
Ja, aber sie haben eine hohe Gleichstellung, das wäre wiederum irgendwie...
Nee, das ist ja auch eine Wohlstandssteigerung. mehr Frauen im Arbeitsmarkt und so. Interessant, ja.
Das ist sehr komplex.
Genau.
Ein anderes sehr großes Thema, was bei dir immer wieder durchklingt, anklingt, ist ja, was seit letzten November aus der Welt geworden ist, seitdem in den USA Donald Trump wieder einmal Präsident wird. Und Holger zum Beispiel möchte gerne am liebsten gar nicht darüber reden.
Ich möchte nur darüber reden, wenn es mich, also uns, also Europa unmittelbar auch betrifft. Dann sehe ich das ein.
Und da kommst jetzt du, weil das ja genau dein Ansatz ist.
Und ich möchte hier auch kurz nochmal darauf hinweisen, dass ich außer dem Abonnent des Newsletters bin, What the fuck happened yesterday oder last week. das heißt, es ist nicht so, dass ich das nicht auch irgendwie mitkriege alles, aber eigentlich möchte ich das nicht.
Aber was hat es mit uns zu tun? Also es ist ja eigentlich weit weg, aber gleichzeitig so nah dran. Du hast zum Beispiel geschrieben, das ist ja eine uralte Freundschaft eigentlich gewesen. Und ich bin in den 90ern groß geworden. Ich habe neulich noch gedacht, weil ich jetzt auch Kinder in dem Alter habe, die vielleicht mein Auslandsjahr machen könnten oder so. Never ever USA. Und damals war es das Größte, ein Auslandsjahr in den USA zu machen. Also es hat sich so krass verschoben, unser Blick auf dieses Land. Müssen wir das jetzt einfach als die neue Normalität hinnehmen oder was hat das sonst noch für Auswirkungen auf uns?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das müssen wir als die neue Normalität hinnehmen. Okay, zwei Sachen. Eben einerseits so dieses, dass da wirklich was jahrzehntelanges kaputt gegangen ist, das sich, glaube ich, auch so schnell nicht wieder rückgängig machen wird, aus nämlich dem zweiten Grund, dass man halt in den USA wirklich jetzt sehr gut beobachten konnte, wie schnell ein Land abrutschen kann. Und dass das so, also dass eine Demokratie wirklich auch sehr, sehr wackelig sein kann. Und wenn man sich immer denkt, naja, so schlimm wird es nicht kommen. Ich würde nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, aber ich würde das Schlimmste auf jeden Fall für möglich halten. Und das hat man in den USA auf jeden Fall sehr gut gesehen. Und allein deswegen, ich würde das wirklich so als warnendes Beispiel immer im Kopf behalten. Auch natürlich an sich, das einfach ein Land ist, wo sehr, sehr viele Sachen anders laufen und das andere Voraussetzungen hat und so. Das will ich jetzt gar nicht unterschlagen. Aber so das Prinzip von, kann alles ganz schnell gehen. Und da kann man sich total schnell dran gewöhnen.
Kann man das wirklich, also was die USA ja gerade machen, ist die gesamte Welt zu destabilisieren. Und wenn der Mensch irgendetwas fürchtet, dann ist es Instabilität. Wie gehst du selbst mit diesem Problem oder Phänomen um, der Instabilität?
Schwierig. Ja, also ich habe jetzt gar nicht so eine gute Antwort darauf, muss ich ehrlich
sagen. Schade.
Alles wäre alles irgendwie
gelogen. Ich hätte hier so ein Best Practice gefunden. Oder?
Nee, oder. Oder vielleicht, okay, vielleicht war es jetzt auch nicht ganz richtig. Also, ein Umgang ist auf jeden Fall, dass ich versuche, mich nicht von den ganzen Bullshits fluten zu lassen. Also, gerade bei den USA ist es ja ein Thema, oder bei Trump ist es ja ein Thema, dieses Konzept, das kennt ihr bestimmt, flood the zone with shit. Also, dass man den Raum, den Nachrichtenraum, was auch immer, mit total viel Zeug flutet, mit Behauptungen, Lügen, Quatsch, Memes, irgendwas. Und weil das natürlich in der medialen, auch in der Social-Media-Logik so funktioniert, springen alle drauf, lachen sich über irgendein dämliches Meme kaputt oder regen sich über irgendwas auf oder so. Und nach zwei Monaten will man gar nichts mehr darüber hören. Null. Man sich denkt, ich kann das einfach nicht mehr, es nervt mich alles. Und das ist natürlich eine super Strategie, weil es Leute auszehrt und weil es auch ablenkt von wichtigeren Sachen. Und bei diesen ganzen Unsicherheiten versuche ich auch wirklich sehr stark zu filtern und nicht auf jeden Quatsch anzuspringen. Also auch in meiner eigenen Wahrnehmung. Und ich versuche selber, mich zu reglementieren in meinem Nachrichtenkonsum. Und das heißt nicht, dass ich weniger informiert bin, aber dass ich mich, sagen, inselmäßiger informiere und mir gezielt Zeit nehme, um mehr Sachen anzuschauen oder Sachen durchzulesen und weniger konstant, weniger häppchenweise. Ja, weil das dann irgendwie auch also ich glaube, das verunsichert mich weniger, wenn ich mich ausgeruht damit befasse und Zeit habe, das alles zu verarbeiten und darüber nachzudenken. Ja.
Wie genau machst du das? Also wenn ich mich aus dieser Aufgeregtheit der Nachrichtenproduktion oder Distribution irgendwie rausziehen will, ziehe ich mich in der Regel darauf zurück, nur noch eine Tageszeitung und ein oder zwei Wochenzeitungen zu lesen. Das kann ich aber auch nur im Urlaub machen. Ansonsten kann ich meinen Job nicht mehr machen. Wie machst du das?
Das ist echt schwierig. Das ist natürlich auch einfach ein tolles Problem, wenn man selber im Journalismus arbeitet oder wenn man sonst irgendwie vielleicht in einem Bereich arbeitet, wo man immer informiert sein muss. Das kann natürlich, also ich würde sagen, ich gebe da wahrscheinlich zum Teil auch Tipps, die ich halt selber nicht so umsetzen kann. Aber ist auch klar. Aber mir ist ja auch recht, wenn meine Leser und Leserinnen dauerhaft bei mir bleiben, sondern weil sie nicht total ermüden davon. Und selber, also mein wichtigstes Tool ist Social Media einschränken. Das ist einfach das, was mich am meisten fertig macht und wo ich am meisten häppchenweise Sachen mir reinziehe, die oft mit sehr vielen Emotionen aufgeladen sind. Und das ist für mich der größte Faktor, dass ich das einschränke oder halt mal eine Woche Pause mache und dann wieder einsteige.
Alles Social Media oder bestimmte? Wovon kannst du überhaupt nicht lassen? Von TikTok wegen der lustigen Tierfilme.
Ja, aber TikTok schränke ich auch immer. Also TikTok bin ich auch mal eine Woche weg oder so. Also doch, ich mache das auch zur Wochenendeweise. Also ein Wochenende gar kein Social Media, null nada, weil ich das wirklich, wirklich brauche. Insta habe ich sogar ganz deaktiviert, weil ich ja dachte, noch ein soziales Medium brauche ich jetzt nicht mehr.
Dann werde ich dachte, weil es Meta ist.
Ja, ich habe ja noch WhatsApp. Also wenn, dann müsste ich da konsequent sein. Wenn ich Meta nicht unterstützen wollen würde. Ja, also allein tageweise abschalten kann da schon helfen. Und das würde ich eigentlich auch allen, die das können, immer raten. Abschalten, wenn es nicht geht, aber dann wiederkommen. Das ist ja das Wichtige. Dass man nicht sagt, ich habe gar keinen Bock mehr auf News oder so, ist ja auch scheiße. Sondern wenn man wirklich dann wiederkommt und wieder Lust hat, sich zu informieren und sich zu beteiligen, das ist ja das Wichtigste. Mhm. Vielleicht doch noch eine Sache, die mir jetzt zu dem Thema einfällt. Es gilt ja immer als Empathie ist etwas sehr positiv konnotiertes und man denkt, es ist immer ganz super, wenn man sich bei allen Leuten ganz gut einfühlen kann. Aber gerade was Nachrichtenkonsum angeht, würde ich nicht sagen, dass Empathie immer das Allerbeste ist und dass es nicht gut ist, wenn man sich immer in alle einfühlen kann, weil man ja mit einfach sehr vielen negativen Sachen und sehr viel Leid konfrontiert ist. Und meine Kollegin Theresa Bäuerlein und ich haben darüber geschrieben, dass man kein schlechter Mensch ist, nur weil man sich absichtlich versucht, ein bisschen zu distanzieren von den Nachrichten, sondern dass es im Gegenteil was sehr Gesundes ist, wenn man sich davon distanziert, damit man länger Kapazitäten hat, sich damit auseinanderzusetzen.
Es geht ja auch gar nicht anders. Also wenn du vor einem, ich sag mal, normalen Nachrichtenticker in einer normalen Redaktion sitzt, dann siehst du wahrscheinlich täglich Meldungen über fünfstellige, also Zehntausende von Toten und Verletzten und Unglück und sonst irgendwie was. Davon, das kannst du ja gar nicht an dich ranlassen, sonst wirst du ja innerhalb von vier Wochen komplett verrückt.
Ja.
Also das, ja. Aber das Problem kann ist ja dann eben, irgendwann nur noch eine Zahl sein, die du siehst und nicht mehr ein Schicksal. Ja.
Und das Problem, oder es ist natürlich auch verständlich, dass dann manchmal Leute auch das aber absichtlich bei einem hervorrufen wollen und sagen wollen, schau mal, wie schlimm es bei mir ist. Mhm. Und das kann ich auch verstehen, weil sie müssen das ja tun, damit es internationale Aufmerksamkeit dafür gibt. Aber als Empfänger dieser Videos oder Texte oder was auch immer, muss man sich da einfach davon distanzieren, um überhaupt damit klarzukommen. Und dann finde ich ja schon wichtig, ich habe das nämlich lange jetzt nicht so kapiert, dass ich kein schlechter Mensch bin, wenn ich mich von sowas distanziere.
Ja, aber tatsächlich ist es ja eine gewisse Psychohygiene, die man haben muss. Also wenn man da die ganze Zeit hinschaut, das ist auch echt eine der Fragen, die mich an mich am häufigsten gestellt werden, ist, wie schaffst du das? Ne? Weil ich bin ja auch so ein Nachrichtenjunkie und lese jeden Tag. Das Erste, was ich mache, ist Nachrichten zu konsumieren. Ob Newsletter, ob Tageszeitung, ob internationale Medien. Trotzdem ist es halt eine Arbeit. Also ich glaube, das ist so, was ich für mich innerlich mache. Das ist Arbeit und das hat mit meinem Privatleben wenig zu tun. Also es interessiert mich, interessieren Nachrichten auch privat. Manchmal beschäftigen mich manche Fragen auch noch ein bisschen darüber hinaus. Aber dann sind es auch Fragen, wo ich das Gefühl habe, da lohnt es sich auch, sich damit zu beschäftigen. Und da bin ich wieder bei deinem Newsletter. Weil das Interessante finde ich, was du schaffst und was ja irgendwie die Krautreporter generell ganz gut hinbekommen, ist nochmal den nächsten Dreh zu machen. Also man hat die Nachrichten, man hat so irgendwie Fakten, die berichtet werden, Meinung A, Meinung B, ja, dass man irgendwie möglichst ausgewogen berichtet. Und dann ebbt es aber auch wieder ab und dann kommt ihr manchmal erst ein paar Wochen später und greift das nochmal auf und fügt den nächsten Dreh bei. Wie macht ihr das? Das frage ich mich total oft.
Indem wir das wissen und genau dort drüber nachdenken. Also ein Teil.
Aber man weiß ja nicht, dass es dann immer noch interessant ist, ne? Oder?
Ja, dafür muss man ein Gespür kriegen. Also wir haben natürlich den Vorteil, dass wir eben nicht sofort auf Sachen aufspringen müssen. Also wenn jetzt was passiert, dann muss eine andere Redaktion sofort 5 Leute draufwerfen oder noch mehr, je nachdem. Das lassen wir halt einfach weg, weil wir nicht am gleichen Tag noch was auf die Seite bringen müssen. Und stattdessen denken wir halt gleich darüber nach, was in 5 Tagen. Also wir wissen, was werden die anderen machen, dann versuchen wir das zu machen, wo die anderen in der Woche drüber nachdenken. Und das versuchen wir dann sofort zu beginnen.
Habt ihr ein Wort dafür? Habt ihr ein Adjektiv dafür, um das zu beschreiben?
KR-Rück, sag ich meistens.
Mhm.
Also KR-Abkürzung für Krautreporter. Ist das jetzt KR-Rück?
Mhm.
Ja.
Krieg.
mit ohne E.
Ohne E.
Krieg.
Ja.
Ihr könnt ja krautig sagen.
Krautig.
Ja, das stimmt. Ja, wir müssen eigentlich generell das mit dem Kraut eigentlich, bis wir das ein bisschen mehr ausschlachten.
Ja.
Aus Witz.
Na, ich würde auch Merchandise, so Sauerkrautbüchsen oder sowas.
Ja, da haben wir auch schon drüber nachgedacht.
Reporterkraut. Ja, ja.
Was ja auch euch kennzeichnet, ist dieser krasse Community-Gedanke, der dahinter steht. Also wenn ihr in eine Recherche geht, dann versucht ihr ja, wenn möglich, ich glaube nicht jedes Mal, aber wenn möglich, auch nochmal die Community mit einzubeziehen und zu fragen, was interessiert euch denn eigentlich an diesem Thema? Was sind die Fragen, die ihr euch stellt? Siehst du darin auch eine wichtige Zukunft für den Journalismus, dass er viel mehr in den Kontakt geht mit den Leuten, die früher einfach nur konsumiert haben, also einfach nur EmpfängerInnen waren?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja etwas, das ja auch kein Selbstzweck ist. Also wir machen das ja nicht nur einfach weil es dann nett für die Leute ist, sondern weil es ja auch oft hilft, zu sehen, was Leute wirklich interessiert. Vielleicht so ein Beispiel, womit es mich so richtig aufgefallen ist. Ich habe so einen ganz langen Erklärtext über hybriden Krieg geschrieben und habe dann vorher eine kleine Umfrage gemacht, einfach nur, was willst du zu dem Thema wissen? Und dann haben ganz viele Leute gefragt, was kann ich persönlich tun, um mich dagegen zu schützen? Oder was kann ich persönlich irgendwie dagegen tun? Und dann dachte ich, krass, irgendwie habe ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so viel drüber nachgedacht. Für mich war das immer so ein großes Überthema. Staat versus Staat, macht irgendwas in einem anderen Land und so. Aber ich habe gar nicht drüber nachgedacht, was ich jetzt da dagegen tun könnte. Und es war aber total gut, weil es wirklich oft kam. Und dann habe ich das auch in einem Abschnitt beschrieben in meinem Text. Und da zumindest versucht, eine Antwort zu finden, ist auch nicht leicht. Aber ja, das ist nur so ein Beispiel. Und
was macht das mit euch? Also, weil es reden ja dann doch auf einmal ganz schön viele Leute mit.
Ja, damit muss man auch klarkommen. Ich versuche auch immer auf Leser-E-Mails zu antworten.
Wow, okay.
Das versuche ich, mache es eigentlich auch. Also wenn ich es, bestimmt hört jetzt vielleicht jemand zu, denkt sich, bei mir hast du mal nicht geantwortet. Das könnte auch mal sein. Aber ich versuche es zumindest jedes Mal. Und es ist aber schön, wenn Leute sehr konstruktiv sind und ich merke, da sind auch echte Menschen, die das lesen und da irgendwie Spaß dran haben oder was lernen. Das ist cool, das bestätigt mich ja auch und motiviert mich. Umgekehrt bringen einen Leute auch manchmal auch echt gut auf gute Ideen. Manchmal machen wir auch so Recherchen, also dann können dann sogar die Leute der Community irgendwie so ein bisschen mithelfen. Also ich habe das jetzt noch nicht gemacht, aber ein Kollege von mir, dann kann es nämlich sogar ganz nützlich sein, wenn ganz viele Leute der Community dabei sind und mitmachen. Ja, was war nochmal die Frage?
Was macht es mit euch? Also ich höre raus, es macht die Arbeit insgesamt besser.
Ja, ich finde, es macht Spaß. Also manchmal ist es natürlich erstmal Zusatzaufwand, weil man ja darauf reagieren muss. Und ich bin ein echter Mensch und kein Bot oder so. Aber grundsätzlich, finde ich, macht das die Arbeit eigentlich schöner und weniger distanziert.
Wie viel Arbeit macht es? Also Community-Pflege ist ja fürchterlich aufwendig im Zweifelsfall.
Ich überlege gerade, also ich könnte jetzt nicht klar bemessen.
Von wie vielen Leuten sprechen wir bei eurer Community? Kannst du das sagen?
Zwischen 15.000 und 16.000 sind KR-Mitglieder. Das sind jetzt natürlich auch nicht alle super aktiv. muss man ja auch dazu sagen. Und es gibt schon so ein, man kennt, manchmal kenne ich sogar auch zum Teil schon Namen und so von Leuten, die halt besonders oft Kommentare schreiben oder E-Mails oder sowas.
Das sind die, die früher in der Wikipedia die Administratoren geworden sind.
Ja. Schon mehrere Stunden pro Woche.
Habt ihr da einen bestimmten Arbeitsablauf oder lest ihr einfach alle Kommentare, die reinkommen und überlegt euch dann, was ihr damit macht? Oder?
Also mein einer Kollege sagt ja immer, wenn man einen Text schreibt und dann gibt es eine Kommentarspalte, das ist wie dein Wohnzimmer, wo du eine Party schmeißt und dann kommen da ganz viele Leute und erzählen was und du bist der Gastgeber. Und ja. So, das versuchen wir jetzt vermehrt, dass wir auch auf Kommentare immer antworten. Das ist sozusagen Grundlage. Wir denken das auch generell einfach, versuchen wir das immer mitzudenken. Also wenn jetzt jemand einen neuen Text vorschlägt, dann ist oft auch die Frage, okay, wie kann ich beteiligen? Wie kann ich die Community mit reinbringen? Das ist eigentlich eine Frage, die immer dabei sein sollte. Kann ich eine Umfrage machen? Kann ich einen Aufruf machen per E-Mail, wo dann Leute sich bei mir melden?
Merkt ihr das, dass dann was auch mit der Community passiert? Also hast du das Gefühl, die vertrauen euch? Die kritisieren vielleicht auch anders, wenn es mal was zu kritisieren gibt?
Ja, also nicht jede Kritik ist super ausgewogen und freundlich, das auf jeden Fall. Aber viel Kritik ist wirklich so, dass ich mir denke, das ist einfach super Kritik. Also manchmal schreiben dann Leute mir eine E-Mail oder antworten auf mein Newsletter und sind dann super höflich und sagen, ah, ich mag dein Newsletter voll, aber hast du da nicht einen Fehler gemacht? Viele Grüße. Und das finde ich, einfach total nett. Und dann fällt es mir auch super leicht, das anzunehmen. Also gut, wenn es ein Faktenfehler ist, sowieso ein Faktenfehler. Aber auch generell, wenn Leute sehr nett dann schreiben, dann denke ich mir, ja, vielleicht hat der auch einfach einen Punkt. Vielleicht war das jetzt auch einfach nicht so gut oder hat irgendwas gefehlt oder sowas. Ja.
Das heißt, ihr schafft da gerade auch einen Ort, ich sag mal als Alternative zu Spiegel Online-Kommentare, Heise Forum und natürlich die ganzen sozialen Medien, wo ja konstruktive oder ich sag mal konstruktive Kritik oder gutes Streiten echt Mangelware ist. Dabei bräuchten wir das ja ganz dringend. Ja. Siehst du darin generell ein Modell, wo du sagen würdest, das empfehlen wir jetzt wirklich eigentlich auch mal anderen Medien?
Ja, ich fände es, also ich liebe ja Kommentarspalten und ich hänge sehr gerne Kommentarspalten ab. Und es fehlt mir dann schon immer, ich merke das, wenn ich dann so irgendwie, also ich glaube, die Zeit hat eine Kommentarspalte, also wo Leute unter den Text kommentieren, aber andere Medien nicht. Also
Tagesspiegel hat es auch.
Ah ja, okay, weil es fällt mir
oft auch.
Ah, tatsächlich. Ah, stimmt, genau. Aber es fällt mir jedenfalls manchmal auf, dass ich so einen Text lese und dann scroll ich so runter und will die Kommentare anschauen, dann gibt es keine. Und das ist für mich schon Manko. Also ich fände es eigentlich gut. Natürlich hängt es auch von der Community ab und man muss es auch moderieren. Das stimmt natürlich auch. Ist halt ressourcenintensiv, aber eigentlich ist es was ziemlich Nices, wenn Medien sich das gönnen. Eigentlich
aber du kannst es halt, cool. Du kannst Publikum nicht unmoderiert beteiligen. Das geht
ja,
nicht.
Ja, das stimmt. Moderiert, ja.
Ja.
Ja, das nehmen wir uns und das machen wir einfach. Und das sind wir, glaube ich, auch ziemlich stolz drauf, weil das Krautreporter schon von Anbeginn an gemacht hat. Und es da schon eben 2014, als sich KR gegründet hat, das schon eine relativ lebendige und konstruktive Kommentarspalte gab.
Das ist auch schon wieder 10 Jahre her. Ne?
11 Jahre.
Ja, 11. Ja.
Stimmt, oh Gott. Ja. Ja, stimmt, wir hatten Jubiläum letztes Jahr. Ja, genau.
Super cool.
Um die 6.000.
Um die 6.000, ja. Ich würde sagen, wir machen ein neues Ziel, damit mindestens 10.000 bei der Newsletter lesen.
Sehr gerne.
Den wir natürlich entsprechend auch in den Shownotes verlinken. Wie gesagt, ich berufe mich da immer wieder drauf und ich finde es wirklich eine gute Orientierungshilfe, gerade auch in den Fragen, die nicht immer so ganz einfach sind. Also an der Stelle auch einfach mal vielen Dank, dass du den schreibst.
Danke euch für die Einladung.
Danke fürs Vorbeikommen.
Ja, vielen Dank, liebe Isolde.
Danke euch beiden.
Danke.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Faktencheck dieser Sonderfolge der Wochendämmerung mit Isolde Rudorfer. Ich sag's direkt vorweg, ich habe jetzt hier nicht die Fehler gefunden, sofern sie denn welche gemacht hat. Dafür ist sie einfach zu gut informiert und es ging ja auch viel um Themen, die jetzt nicht unbedingt einen Faktencheck benötigen. Ich habe trotzdem einige Ergänzungen mitgebracht und auch ein paar zusätzliche Links für die Shownotes. Zum Beispiel habe ich nochmal die Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion mit diesen 551 Fragen zu NGOs unter dem Titel »Politische Neutralität staatlich geförderter Institutionen«. Habe ich nochmal rausgesucht, wer das nachlesen will. Ganz interessant fand ich dazu noch den offenen Brief des Verfassungsblogs damals, da er, und das war ja auch viel Thema in dieser Folge, der CDU-CSU im Grunde vorwirft, das Neutralitätsgebot des Staates falsch auszulegen mit dieser Anfrage und damit eben auch ein Argumentationsmuster der AfD zu übernehmen. Der Verfassungsblock sagt klar, dass, oder dieser offene Brief sagt klar, aus der Verfassung ergebe sich keine Grundlage, geförderte Akteure auf politische Meinungslosigkeit zu verpflichten. Und eben in diesem eventuell ja wissentlichen Fehlschluss der CDU-CSU sieht der Brief eine Parallele zur AfD. Ich bleibe noch mal kurz bei dem Thema. Ich habe auch mal geguckt, stimmt das, dass es in der Slowakei ein Gesetz mit Ähnlichkeit zum russischen Gesetz gegen angebliche ausländische Agenten gibt und dass in Ungarn ein solches geplant war? Das sind alles Sachen, die jetzt in jüngerer Zeit passiert sind. Also in der Slowakei gibt es tatsächlich so ein Gesetz, das die Regierung Fico durch das Parlament bringen konnte gegen Kritik. In Ungarn wurde die Abstimmung nach lautstarker internationaler Kritik und Protesten im Land im Juni erstmal verschoben. Das ist aber noch nicht vom Tisch. Und ich habe auch noch einen interessanten Beitrag gefunden in der Zeit, wo es um solche, sage ich mal, Einschüchterungsversuche gegenüber von NGOs in Deutschland geht. Also da ist auch das von Isolde angesprochene Beispiel aus Wurzen dabei, wo eben in der vom Stadtrat die Förderung für das Netzwerk für demokratische Kultur eingestellt wurde, vermutlich mit gemeinsamen Stimmen der AfD und CDU. Und die Zeit hat eben eine kleine Zusammenstellung ähnlicher Vorfälle wie diesem, wodurch eben dieses Muster erkennbarer wird. Und tatsächlich taucht die CDU dabei immer wieder in Zusammenhang mit der AfD auf. Auch das verlinke ich in den Shownotes. Dann gehen wir mal zu einem anderen Thema. Isolde hatte ja das Positivbeispiel Paris in Sachen Klimaanpassung oder Klimaschutz erwähnt. Ne, vor allem dieses Thema, dass Autofahren dort sehr wirksam reduziert wurde. Das habe ich einfach nochmal nachgeguckt, weil manchmal verselbstständigen sich ja solche Sachen. Und tatsächlich ist es so, dass seit den 1990er Jahren sich die Anzahl der täglichen Autofahrten pro Person in Paris um etwa die Hälfte reduziert hat. Also sehr beeindruckend. Und in den vergangenen 20 Jahren konnte damit in der Region Paris Luftverschmutzung durch Feinstaub und Stickoxide um rund die Hälfte verringert werden. Das liegt natürlich nicht nur an Verkehrspolitik, sondern auch am technologischen Fortschritt. Langzeitdaten der NASA zeigen aber, dass die Reduktion im Großraum Paris etwas deutlicher ausfällt als zum Beispiel in Berlin. Wieder ein anderes Thema, Pessimismus in Deutschland. Da wurde der Ökonom Marcel Fratscher als Beispiel genannt, sehr bekannt vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der wurde in der Sendung gesagt, kritisiere übermäßigen Pessimismus in Deutschland und eigentlich sei die Lage ja gar nicht so schlecht. Und das ist definitiv ein großes Thema für ihn. Er hat dazu mehrfach Interviews gegeben und auch selbst geschrieben. Kurz gesagt stellt er eben fest, dass die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Lage im Land teilweise nicht den ökonomischen Fakten entspreche. Insbesondere im Vergleich zu Ländern mit tatsächlichen riesigen Problemen wie etwa großer Jugendarbeitslosigkeit. Und wo wir schon bei Daten und Ländern sind, da wollte ich nochmal kurz auf die globalen Geburtenraten eingehen. Isolde hat ja gesagt, das ist ein Thema, was die sehr interessiert, was die mal angehen möchte. Und dass da eben die Geburtenraten ja in vielen Ländern sehr, sehr stark, in den vor allem entwickelten Ländern sehr, sehr stark zurückgehen. Und sie hat auch gesagt, sie glaubt, es gäbe ja Prognosen, dass noch in unserer Lebenszeit die Weltbevölkerung wieder schrumpfen könnte, war sich aber da nicht ganz sicher. Deswegen habe ich das mal nachgeguckt und zum einen, natürlich ist es korrekt, die Geburtenraten gehen tatsächlich sehr stark zurück und das gilt auch schon im globalen Durchschnitt, also nicht nur in den Industrieländern. Und zwar seit Mitte der 1900er Jahre etwa, also in dieser Zeit, also seit den 1950ern, hat sich der globale Durchschnitt an etwa 5 Geburten pro Frau auf 2,25 mehr als halbiert. Und Projektionen der Vereinten Nationen gehen mittlerweile von einem globalen Bevölkerungsplateau aus, das wir bereits im Jahr 2080 erreichen könnten. Und damit bin ich für heute fertig mit dem Faktencheck.